Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6.6 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer
und Julia Meder.
Und heute bin ich in Augsburg. Ich leider, weil Julia nicht dabei sein konnte.
Ja.
Dafür habe ich einen Kurzurlaub in der Nähe von Augsburg damit verbunden, Lisa Fiegers zu besuchen, die ich bis dahin eigentlich nur über Twitter und Instagram kannte. Und das ist ja bei mir manchmal so, dass ich über Twitter denke, diese Menschen sind eigenstimmig Frauen und ich will die dann unbedingt kennenlernen. Und so ging mir das mit Lisa. Und zu meiner Riesenfreude war es exakt so, dass ich die Tür rein bin und dachte, boah, Gott sei Dank, die ist einfach toll. Und das war wirklich echt ein wunderschönes Interview, vor allem, weil Lisa mal wieder eine Kandidatin war, die den Satz so ein bisschen sagte, aber warum ich? Was habe ich denn so zu erzählen? Und dann wird es einfach im Interview doch rund und ja, tolle Frau.
Ja, also Lisa ist Elternbloggerin. Also ich hätte sie auch sehr, sehr gerne persönlich kennengelernt und ich hoffe, dass das dann auch bald, das bald mal nachholen können, weil sie spricht mir mit ganz vielen Dingen wirklich aus der Seele, muss ich sagen, dass wie sie halt zum Beispiel dieser Satz auch, ne, bevor man Kinder kriegt, weiß man, wie alles funktioniert.
Ja.
Und wenn man sie dann hat, denkt man, oh, ist ja irgendwie doch alles ganz anders. Ja, stimmt.
Ja, das und auch, dass man sich wirklich auf jedes Kind ganz eigen einstellen muss. Es gibt keine Schablone für die Kinder. Ja. Und auch eins, wo ich sofort an dich denken musste, als Lisa diesen Satz sagte, dachte ich, auch wenn jetzt Julia dabei wäre, die würde ganz heftig mit dem Kopf nicken, weil Lisa nämlich sagte, ihr ist es ganz wichtig oder sie haben in der Familie gemerkt, wie wichtig es ist, dass es ihnen als Eltern, aber auch vor allem ihr als Mutter, dass es ihr gut geht. Ja, so dieses Thema Selbstfürsorge, das.
Ja, das vergessen halt viele Mütter tatsächlich und oder nehmen sich das nicht raus, weil sie das Gefühl haben, es ist egoistisch.
Ja.
Aber wenn sie dann halt, wenn sie nicht funktionieren und nicht glücklich sind, dann hakt es an allen Ecken und Enden. Deswegen ist es im Grunde genommen, tut man der Familie gut, wenn man selbst darauf achtet, dass man glücklich ist und zufrieden ist. Und das kann man ja nur für sich selbst machen. Das kann man nicht erwarten, dass die anderen das für einen tun.
Ja. Ja, also wie gesagt, Lisa ist Elternbloggerin und schreibt darüber, rezensiert ganz viele tolle Sach- und Kinderbücher. Und ach, Lisa und ich haben zusammen mal ein Sachbuch rezensiert. Auch irgendwie spannend, auch nur über Twitter funktioniert, aber davon erzählen wir gleich im Podcast. Und sie ist auch online, im Online-Marketing tätig und auch darüber erzählt sie und was es als Mutter bedeutet, auch eher selbstständig zu sein. Und also sie hat einmal ein Kind gekriegt, als sie selbstständig war und einmal eins gekriegt, als sie angestellt war. Und das ist halt irgendwie ganz unterschiedlich alles gewesen. Und ja, auch um diese Sachen geht es. Es ist ein bunt gemischtes Interview, was aber, finde ich, einen schönen roten Faden hat und echt Spaß zu hören macht. Auch als eine Frau, die keine Kinder hat, kann ich das absolut empfehlen. Und deswegen wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Lisa. Heute bin ich leider ohne Julia unterwegs, und zwar in Augsburg. Ich sitze Lisa Fiegers gegenüber, die, sagen wir, Elternbloggerin ist und Mutter und gerade angestellt im Bereich Online-Marketing. Liebe Lisa, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Sarah.
Und wir haben im Hintergrund ein bisschen atmosphärischen Klang eingebaut. Wir haben nämlich, wie das bei Mamas manchmal so ist, ein krankes Kind, das heute zu Hause geblieben ist.
Extra organisiert,
damit wir das so ein bisschen einbauen können und das auch schön authentisch bleibt. Und genau, der freut sich jetzt, dass er Film gucken darf. Normalerweise wärst du heute an dem Tag, du hast ja extra Urlaub genommen, aber ansonsten wärst du heute arbeiten.
Ja, ich habe mir extra für dich Urlaub genommen, weil ich mir ein bisschen Zeit nehmen wollte und das nicht so reinschieben wollte. Weil natürlich abends Interview im Familienalltag auch ein bisschen schwer zu organisieren ist.
Ja. Du hast zwei Kinder, ne?
Genau, ja. Und ich wollte dich auch gerne hier bei uns zu Hause treffen, weil jetzt irgendwo hingehen in irgendeinen Ort, der gar nichts mit mir zu tun hat, fand ich auch nicht angemessen für euren Podcast.
Ach, danke. Schön, wenn sich unsere Interviewgäste jetzt schon Gedanken darüber machen, wie man es besser machen kann, wie schön. Wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen überlegt, was eigentlich deine Leidenschaft ist. Und du hast einen ganz wunderbaren Satz gesagt, wie ich finde. Du hast gesagt, ich kann nicht nicht bloggen.
Das stimmt, ja.
Das heißt, du hast schon lange einen Blog und worum geht der?
Also um genau zu sein, habe ich eigentlich mehrere Blogs. Ich glaube, ich würde so auf 5 oder so kommen. Die haben immer mal, es gibt halt so Phasen, in denen man treibt man ein Projekt voran und dann kümmert man sich hauptsächlich darum oder man macht was mit jemand zusammen. Insofern hat es ein bisschen gewechselt. Derzeit und von jetzt an auch für länger, habe ich mir vorgenommen, ist Mietshaus mein Blog. Den Namen gibt es schon länger, weil es auch der Name von meiner Firma war. Und jetzt seit dem Sommer blogge ich auf dieser Seite eben über Familienthemen. Ich erzähle ein bisschen von unserer Familie. Ich erzähle davon, wie wir unseren Alltag strukturieren, also zum Beispiel über unseren Haushalt oder darüber, dass wir unser Auto verkauft haben und wie wir den Alltag organisieren. Aber am allerliebsten mache ich Rezensionen über Erziehungsratgeber und Kinderbücher.
Und über die Rezension eines Buches haben wir uns auch kennengelernt. Es war aber kein Erziehungsratgeber.
Nein.
Aber ein sehr passendes Buch irgendwie. Wie war das? Du kanntest zuerst eigenstimmig und hast darüber das Buch empfohlen.
Genau. Das war auch ein Vorschlag vom Verlag, ob ich das nicht rezensieren möchte. Und das Buch handelt von Frauen Mitte 30. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich glaube sogar schon vor dem Lesen, dass euch das interessieren könnte. Und dich hatte ich dann erwischt irgendwie auf Twitter und habe dir das vorgeschlagen. Und
ich musste das sofort lesen.
Ja, während dem Lesen und dem Austausch mit dir hat sich herausgestellt, dass wir beide das völlig unterschiedlich empfunden haben. Und daraus entstand es dann, dass wir quasi zusammen die Rezension gemacht haben, beziehungsweise einfach die beiden Perspektiven mit reingenommen haben. Und das war sehr, sehr spannend, ja.
Das finde ich auch. Ich war ganz überrascht, dass, was heißt überrascht? Ich kannte das vorher nicht, dass man so zusammen rezensiert. Und ich war auch überrascht, dass man so unterschiedlich lesen kann. Ne? Mhm. Und umso schöner, wenn man so zusammenarbeiten kann, ohne sich quasi zu kennen. Ne? Ja. Sowas zusammenbauen. Sehr schön. Ja. Und aber nochmal zurück zu deinem Blog. Wie kam das, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt über unseren Familienalltag? Oder was war zuerst welcher Blog, wo du angefangen hast?
Ganz am Anfang habe ich den Blog betreut, den ich auch jetzt habe, nur war das Thema ein anderes. Und zwar habe ich einfach von meiner Arbeit erzählt im Online-Marketing. Also ich habe erzählt zum Beispiel, mit welchen Tools ich arbeite und warum. Ich habe erzählt, was sind so Erwartungen, die ein Kunde an seinen Social-Media-Berater hat, die aber nicht erfüllbar sind, und da sozusagen Aufklärungsarbeit geleistet. Ich habe auch einfach Dinge erklärt, wie geht irgendeine bestimmte Sache auf Facebook jetzt. Und das findet auch nach wie vor Anklang. Ich kann das sehen, welche Artikel gelesen werden. Und gerade dieses Erklären und Erzählen kommt einfach gut an bei den Lesern. Und da bekomme ich auch Dank so, dass ich das erklärt habe und so. Und im Endeffekt mache ich jetzt das Gleiche, bloß eben nicht mehr mit dem Thema Online-Marketing, sondern mit dem Thema Familie. Genau. Und was ich mir damals schon vorgenommen habe, ist, dass ich quasi helfe, ohne zu bevormunden. Und das, diese Einstellung beim Bloggen ist eigentlich in dem Familienbereich noch viel, viel entscheidender als im Online-Marketing.
Das heißt, du hast das beim Online-Marketing sozusagen angefangen, helfen, ohne zu bevormunden, und überträgst es jetzt auf das Elternsein und auf Erziehung?
Also damals war es eher unbewusst, das ist mir irgendwann mal in der Reflexion dann klar geworden. Und jetzt mache ich das ganz bewusst, dass ich sage, da ist was, das hat gut funktioniert, das hat bei uns funktioniert. Vielleicht funktioniert es für dich auch. Aber überleg erstmal. Also ich schreibe auch manchmal tatsächlich den Satz rein, nur weil jetzt du das in irgendeinem Mutti-Blog gelesen hast im Internet, heißt es nicht, dass du das mit deinem Kind so machen sollst. Bisschen flapsig formuliert, ja. Aber zum Beispiel Schlafberatung war ein Thema bei uns. Wir hatten sehr große Probleme, die uns wirklich an den Rand des Wahnsinns getrieben haben, weil das Kind nicht geschlafen hat. Wir haben unsere Lösung unter anderem darin gefunden, dass wir uns halt haben beraten lassen und das gemacht haben, was die Beratung uns gesagt hat. Und ich habe das dann bewusst nicht aufgeschrieben, so detailliert, woraus der Tipp oder die Maßnahme bestand, weil ich nicht wollte, dass einfach Eltern das halt auch machen. Sondern ich habe geschrieben, geht auch zur Beratung, weil ihr habt eine individuelle Situation. Und das ist lese ich oft in anderen Blogs in dem Elternbereich nicht so. Also es gibt ganz viele tolle, natürlich, das muss man mal sagen. Aber es ist halt leider auch oft so, das ist meine Lösung und die ist total genial und alle müssen das so machen. Und davon versuche ich mich ein bisschen abzugrenzen und das merke ich auch in der Rückmeldung, dass das, dass den Leuten dann auch hilft, dass man das Thema so angeht und nicht sagt, alle Kinder schlafen, wenn man das und das macht oder so.
Das heißt, du schaust, was sowohl was deine Kunden oder du schaust darauf, was deine Kunden in der jeweiligen individuellen Situation brauchen. Du schaust, was deine Leser brauchen in der Situation und versuchst da nichts kategorisch vorzugeben und zu sagen, so ist es und so läuft's. Wirkt sich das auch auf deine Erziehung aus? Bist du so auch mit deinen Kindern?
Wir haben relativ, also bevor man Kinder hat, ist man ja die idealen Eltern so. Und weiß schon, was man alles macht und nicht macht und so weiter. Und wir haben zum Glück relativ schnell auch eben durch das Schlafthema, was uns vor allen Dingen in den ersten 1,5 bis 2 Jahren sehr beschäftigt hat, haben wir festgestellt, dass einfach schon so viel Persönlichkeit mitkommt, dass man sich da einfach anpassen muss und seine Vorstellungen ein Stück weit auch beiseite lassen muss und einfach gucken, wie ist das Kind, was machen wir jetzt damit und wie schauen wir, dass es für alle passt. Und ich muss auch sagen, dass vor allem ich, mein Mann weniger, aber ich habe das absolut in den Mittelpunkt gestellt, dass es mir gut geht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick völlig egoistisch, ist aber tatsächlich so, dass wenn ich eine entspannte, ausgeglichene, gesunde Mutter bin, geht's der kompletten Familie gut. Und in Phasen, wo das eben nicht so ist, bei mir gerät auch in der Familie irgendwas aus den Fugen. Deswegen ist es einfach die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass ich mich um mich kümmere. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt irgendwie jeden Abend ins Kino gehe, mich mit Freundinnen verabrede so, und allein in Urlaub fahre. Genau, ganz im Gegenteil. Ich gucke einfach, wie kann der Alltag so sein, dass er mir taugt. Und damit haben wir wunderbare Erfahrungen gemacht. Mein Mann ist einfach ein anderer Typ. Der fügt sich mehr ein. Das ist das, was ihm gefällt. Insofern ergänzen wir uns da gut. Und so stelle ich das auch in unserem Blog zum Beispiel da. Okay, wir hatten hier ein Thema. Wir haben Dinge verändert. Wir probieren was aus. Wir lassen uns auch immer wieder helfen. Also wir gehen auch zur Erziehungsberatung, wenn irgendwas hakt. Und das erzähle ich dann auch gerne, weil ich meine, dass das immer gut ist, sich von Experten helfen zu lassen, wenn man nicht weiterkommt. Und wie auch, wenn man jetzt mit sich psychische Probleme hat oder sonst irgendwas, dann ist es immer gut, wenn jemand von außen schaut. Einfach, weil man kocht so in der eigenen Suppe.
Ja.
Wenn jemand von außen schaut und einen Impuls gibt, ist es aus meiner Erfahrung in dem Familienalltag oft schon die Lösung gewesen für uns. Ohne, dass man eine konkrete Lösung hat, sondern einfach
den richtigen Anstoß zu kriegen, ja, genau, in die richtige Richtung. Ja,
genau.
Also zum einen, ich musste gerade sehr schmunzeln, weil es ja diese Geschichte gibt, wenn die, ich finde immer noch, dass das gerade bei Müttern ein ganz mutiger Satz ist zu sagen und wichtig, dass es jemand sagt, ich muss mich erstmal um mich kümmern. Mhm. Weil kennst du das, wenn im Flugzeug diese Sauerstoffmasken hier runterfallen, dann ist da ja die Regel, erst dir selber aufsetzen und dann dem Kind. Weil das Kind kommt allein nicht klar, ne? Und ich glaube, es war Julia Schönborn, die in dem eigenstimmigen Interview gesagt hat, wie soll ich denn aus einem Krug ausschenken, der leer ist?
Ja.
Das geht nicht, ja. Und, und ich finde auch, dass das Hilfesuchen, ich habe das Gefühl, das wird im persönlichen Bereich, also gerade wenn da psychische Probleme oder so sind, wird das langsam salonfähiger. Mhm. Weiß ich nicht, da musst du sagen, wie du das einschätzt, aber ich habe das Gefühl, im Familienkontext oder gerade als Mutter, sich Hilfe bei der Erziehung von außen zu holen, von einem Berater, ich glaube, das ist noch stärker tabubehaftet, oder?
Ja, also es gibt etliche Themen, die sehr tabubehaftet sind unter Eltern. Schlaf ist eines, mein Kind schläft, deins nicht. Oder Impfen.
Oh also ja, das, schönes Thema.
Ja, muss man eigentlich schon fast meiden. Wenn man jetzt nicht gerade sowieso schon in einer Gruppe ist, wo man sich einig ist. und wir sind sehr offensiv damit umgegangen, dass wir uns Hilfe holen und haben da eigentlich keine negative Rückmeldung bekommen. Eher so Interesse, so ja, und wo geht es und so. Und ich muss auch sagen, dass wir hier die Möglichkeit haben, das auch kostenfrei zu machen und auch sehr unkompliziert, also teilweise auch ohne Termin. Und diese Kontakte habe ich auch gerne weitergegeben. Das war auch bei den entsprechenden Stellen sogar erwünscht, weil Leute, die sich um Familien kümmern, sind immer froh, wenn die Leute rechtzeitig kommen, als sozusagen, wenn es zu spät ist, was auch immer das dann heißen mag. Ja. Insofern war ich dann schon fast so ein bisschen, etwas übertrieben, aber so wie Werbeträger für die. Und habe auch im Blog das dann erwähnt, wo ich da war. Und die hatten dann den Blog auch gefunden und fanden das auch cool.
Wie schön.
Ja, weil Leute, die so Familienberatung machen oder Erziehungsberatung oder so, die wissen, wie sehr scheinbare Kleinigkeiten Eltern einfach an den Rand bringen können. Und ja, dann ist natürlich gut, wenn man sozusagen frühzeitig eingreift. Also ich kann es noch mal kurz sagen, wie das bei uns war. Das Kind konnte einfach nicht einschlafen. Und es ging jeden Abend so 2-2,5 Stunden, dass jemand dabei sein musste. Und wenn das dann geklappt hatte, dann ist es ist er nach einer halben Stunde wieder aufgewacht.
Oh je.
Und so war eigentlich jeder Abend quasi so futsch für uns Eltern und wir hatten keine Zeit mehr für uns. Und das war eigentlich das Hauptproblem. Heute wissen wir, was man anders machen kann und ja, wie man auch einen Ausweg aus dieser Situation findet und so weiter. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, dass man einfach versucht, den Abend als Abend nicht so zu überhöhen, so das Kind ist im Bett und dann kann ich, darf ich, was auch immer, sondern eher zu gucken, dass man halt auch Dinge schon tut, während die Kinder noch wach sind, weil das kann man denen schon zumuten, dass sie mal eine halbe Stunde irgendwie alleine klarkommen oder so. Als ein Beispiel von vielen, ja. Und genau, jetzt habe ich zum Beispiel einen Faden verloren.
Das passiert immer mal wieder, aber ich kann dazu vielleicht ja selber, also ich finde es einfach schön, dass du diese Themen aufnimmst und darüber sprichst, ne? Weil ich glaube, genau das braucht, ob das jetzt darin mündet, dass die Stelle, wo du dir die Beratung gesucht hast, dann guten Zulauf kriegt, genau das wünscht man sich ja an der Stelle und auch einfach, glaube ich, das ist wie mit allem, sobald wir anfangen, drüber zu reden und offen zu sein, dann kommen da andere, die sagen, okay, dann kann ich es ja auch sagen, unsere schläft auch nicht.
Ja, genau.
So, ne? Und das ist ja… Das ist echt schon hilfreich, total.
Und es hat sich ja übrigens auch rausgestellt, dass eigentlich jede Familie hat irgendein Thema.
Natürlich.
Und indem man seins preisgibt, ermöglicht man es auch den anderen, ihres anzusprechen. Und das sorgt immer für, so wie wir uns jetzt angucken, so für ein, ach, die Schultern gehen runter, genau, man erleichtert total. Sich so ein bisschen. Ja. Und das ist natürlich auch im Rahmen jetzt einer Freundschaft auch immer ein tolles Erlebnis.
Ja. Meine Oma sagt immer, es hat jeder sein Päckle zu tragen.
Ganz richtig, ja.
Sehr schön. Das heißt, du hast dir ganz bewusst da tatsächlich auch die Hilfe von außen geholt. Wie ist das so für dich? Was hat dich bewogen? Du hast gerade gesagt, bevor ihr Kinder bekommen habt, wart ihr die besten Eltern. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
Das große Kind ist knapp 4,5 und das kleine ist etwas älter als 1,5.
Ja, noch gar nicht so groß, ne?
Nee.
Und wie war bei euch die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, so, jetzt Kinder, und wie hat das mit euch beruflich alles so gepasst?
Eigentlich hat bei uns überhaupt gar nichts zusammengepasst, von vorne bis hinten, weil wir beide selbstständig waren und der Kinderwunsch eigentlich von meinem Mann auch schon länger da war und wir den dann auch aus finanziellen Gründen etwas aufschieben mussten, wo es vor allem mir wirklich auch körperlich schlecht ging damit, weil das, wenn der einmal da ist, es war dann im Gespräch mit dem Arzt, hätte sich dann auch rausgestellt, dann kann man da nicht warten oder dann ist das Warten sehr grausam. Also es gibt ja genügend Leute, die sind quasi medizinisch gezwungen zu warten. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, wie groß da der Schmerz ist. Und insofern haben wir dann quasi mit dem Thema losgelegt, wenn man das so formulieren mag, wo jetzt auch von außen die Voraussetzungen nicht so günstig waren, wo andere Leute vielleicht sagen, nee, machen wir nicht oder warten wir noch oder sparen wir noch oder wie auch immer. Wir haben gesagt, wir werden nicht auf der Straße landen. So weit haben wir unserem sozialen Sicherungssystem vertraut. Die Gefahr bestand auch nie, aber um es jetzt mal quasi den Worst Case zu besprechen, und haben uns einfach so durchgewurstelt. Also wir haben zwischen Kind 1 und Kind 2 beide unsere Selbstständigkeit dann auch beendet, weil es einfach für uns auch nicht der richtige Weg war. Und haben die interessante Erfahrung gemacht, dass wir bei der Geburt des ersten Kindes beide selbstständig waren und unverheiratet und bei der Geburt des zweiten Kindes beide angestellt und verheiratet. Und der Unterschied ist immens. Also allein, was die Stapel an Papierkrieg bedeuten, also die Höhe der Papierstapel, die man ausfüllen muss, Formulare und so weiter, als auch einfach der Umgang, sei es jetzt in der Klinik, so, ah ja, verheiratet, oh, was, sind Sie jetzt Begleitung oder was, war jetzt bei uns nicht so der Fall, aber man wird komplett anders wahrgenommen jetzt aus Sicht von Behörden oder Ärzten oder wie auch immer. Und ich frage, also nachdem mir das dann klar war beim zweiten Kind, wie leicht das alles ging und wie easy das war und dachte ich mir dann schon, wie blöd waren wir eigentlich? Also natürlich, alles hat sich so ergeben und zwar alles seine Zeit und es war schon auch irgendwie gut so zwischen uns, aber diese äußeren Umstände, was den Staat anbelangt und das Rechtliche und das Finanzielle, wir waren quasi ja so doppelte Randgruppe. Das war, ja, also rückblickend kann man da so drüber schmunzeln, aber während wir da drin gesteckt haben, war es einfach nur schrecklich. Ja.
Das klingt, als würdest du, na, ich will nicht sagen bereuen, die wenigsten Menschen bereuen Dinge, aber nee. Warum hast du dich denn selbstständig gemacht oder ihr euch und warum bist du es halt nicht mehr?
Also bei mir persönlich war es so, dass ich so ein bisschen diese Attitüde hatte. Ich war Waldorfschüler und wir sind ja alle so selbstständig und so individuell und habe irgendwie geglaubt, ich könnte mich ja sowieso nicht unterordnen. Ich habe während dem Studium gearbeitet als Werkstudent in zwei sehr großen und einem etwas größeren Unternehmen und fand das, also ich war auch ein bisschen mein Fehler, ich bin von Anfang an so reingegangen, dass ja so Hierarchien sind ja total doof und was wollen die eigentlich und das denke ich immer noch, dass ich alles besser weiß als die anderen Leute, aber mittlerweile kann ich das auch einordnen. Dann hat sich bei der letzten Werkstudentenstelle quasi rausgestellt, dass sie immer versprechen, man würde übernommen werden und das aber nie tun und man soll sich bitte nicht drauf verlassen, weil die sehr viele Werkstudenten auch hatten. Und dann ging es auch an das Ende von meinem Studium und dann habe ich beschlossen, so ja, warum nicht? Also ich hatte recht gute Voraussetzungen, hatte mich sehr eingearbeitet in das Thema Online und Online-Marketing. Mein Mann hatte zu der Zeit eine Agentur, so dass er als Programmierer quasi auf der anderen Seite da war, viel Know-how mitgebracht hat und ich da über diese Agentur eben auch schon Aufträge mir sicher waren. Und dadurch, dass ich sehr aktiv war in Augsburg, in den Netzwerken, lief das eigentlich auch ganz gut. Ich konnte profitieren von den Kontakten, die ich schon aufgebaut hatte während dem Studium und das war alles okay, ja. Das Problem war eher, dass es keine wirklich gute Entwicklung gab über die Jahre und einfach so im Rahmen des allgemeinen Lebens, so man zieht mal um, braucht halt eine Küche und so weiter, sind da immer Anschaffungen gekommen, die auch nur schwer zu stemmen waren und das nervt dann halt auch irgendwann. Dann war es auch so, dass, das kann ich jetzt rückblickend sagen, das war mir damals nicht so klar, dass ich glaube, ich war auch zu unerfahren, was zum Beispiel den Umgang mit Kunden anbelangt. Also es war mir einfach nicht so möglich zu sagen, okay, das ist jetzt im Rahmen des Auftrags vereinbart und so weiter. Und das geht jetzt aber darüber hinaus. Und beziehungsweise, ich habe das gesagt, aber im falschen Tonfall oder wie auch immer. Also es war so, dass ich jetzt im Nachhinein sagen würde, dass die mir teilweise auf der Nase rumgetanzt sind. Und das führte dann auch dazu, dass ich zum Beispiel schon den Klingelton von meinem Handy, also lief halt alles über Handy damals, das kennst du auch.
Oh, ich kenne das,
ja. Dass ich da schon so eine totale Aversion hatte. Und ich dachte, Gott, jetzt ruft der schon wieder an, ja. Und das war auch dann zum Beispiel, ist es mir nicht gelungen, klarzumachen, dass das jetzt fachlich einfach Unsinn ist. Also wenn der Kunde sich was ausdenkt und will, dass du das machst und du weißt von vornherein, das ist halt Quark, das wird nicht funktionieren und du kannst es auch argumentieren und der versteht es trotzdem nicht und will es unbedingt, dann ist es halt auch super frustrierend. Was jetzt bis heute die Auswirkung hat, dass mein Handy eigentlich immer lautlos ist. Das kennst du auch. Ich bin halt jemand, der zurückruft.
Ich habe das noch aus Angestelltenzeit, da war das bei mir das Problem eher und habe das seitdem beibehalten und sehe das aber genauso, ne? Wie so ein Trigger sowas dann auslöst. Ne?
Genau. Das hilft dann, wenn man den Klingelton wechselt und so, aber ja, also.
Bearbeiten der Symptome ist das eher.
Genau. Ja, und dann war eigentlich die Geburt vom ersten Kind ein willkommener Break, muss ich sagen. Also ich habe relativ kurz nach der Geburt, also wenige Tage, wieder angefangen, einen kleineren Auftrag auch zuverlässig zu machen, wo sich dann aber auch herausgestellt hat, dass es mir keiner dankt. Also ich habe quasi ein Kind bekommen und 6 Tage später habe ich die Arbeit wieder aufgenommen und das ist irgendwie auch keinem aufgefallen oder es hat mich sehr verwirrt. Also ich hätte es auch, glaube ich, einfach lassen können. Ja, die Rechnungen wurden bezahlt, aber davon abgesehen war das so, Und dann habe ich eben, also es war irgendwie klar, ich mache halt das Jahr daheim und wie es halt so ist bei der Selbstständigkeit und ich kann so nebenbei und mein Mann bringt halt mehr Geld mit und so, haben wir da gar nicht groß drüber nachgedacht und ich war das Jahr daheim und habe mich so furchtbar gelangweilt, dass ich dann schon vor Ablauf weit vor Ablauf der Elternzeit angefangen habe, mich zu bewerben und damit auch Erfolg hatte, so dass ich dann quasi früher angefangen habe zu arbeiten. Es ging, glaube ich, nur um 1-2 Monate, hat uns aber wieder einen mittelschweren Papierkrieg mit der Elterngeldstelle eingebracht. Das darf man, klar. Ja, aber man muss es halt dann belegen und ausrechnen und hin und her schreiben und so weiter. Genau, seitdem war ich dann in einer Agentur und habe eben das Thema Online-Marketing betreut. Und da war ich auch bis vor, jetzt muss ich mal überlegen, knapp 2 Monaten. Habe dort auch sozusagen dort auch mein zweites Kind bekommen.
Klingt gut.
Ja, nicht dort auf dem Schreibtisch, zum Glück. Ja, und genau, jetzt bin ich seit kurzem gewechselt weg von dieser Agenturseite. Was für mich auch heißt, weg von dem Kundengeschäft, hin, wie nennt man das, Firmenseite? Mhm, also wir sind nicht eigentlich, sind wir in der neuen Firma nicht mal Kunde, weil wir machen alles selber, wir brauchen keine Agenturen. Mhm. Ist aber auch ein üblicher Weg von Leuten, die in Agenturen arbeiten, dass die irgendwann zu einem von ihren Kunden wechseln. Also das kommt häufig vor. Und ja, also vor allem dieses Weg von den Kunden, also die Kundentermine an sich und so haben mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Das lag mir auch irgendwie, also Präsentation halten und so weiter, ja, so Pipi-Kram mache ich gerne. Ich kann stundenlang reden über was, womit ich mich auskenne, da scheiße ich mir nichts sozusagen. Aber diese Abhängigkeit von, ja, unterschreibt der jetzt und wenn nicht und in welchem Umfang ist der Auftrag und so, dass ich das nicht mehr habe, es fällt wirklich jetzt erst so langsam von mir ab. Also ich war da in Teilzeit und ich war auch nicht sozusagen Chef, sondern auch nur angestellt. Mein Lohn kam sicher, aber trotzdem ist man einfach so eine Anspannung, ob das klappt und wie das funktioniert und was sagen sie zu den Ergebnissen und kriegt man den Folgeauftrag und so weiter. Das ist so eine innere Anspannung, die ich überhaupt nicht vermisse. Also es ist jetzt im neuen Job immer noch so ein bisschen fast zu einfach. aber das ist auch okay. Also das kann ich mir auch erlauben und das ist auch okay so, das geht den anderen auch so, die dort sind und das ist auch was, worüber wir da sprechen mit den Kollegen oder mit denen ich halt sehr eng dann zusammenarbeite und die auch manchmal noch so über mich lachen, so Lisa, wir haben hier keine Deadlines, wir setzen die uns selber und wenn wir es nicht schaffen, dann verschieben wir es halt nochmal. Und das ist aber was, wo ich mich einfach jetzt immer noch jeden Tag, wenn ich da hingehe, drüber freue. Also es ist nicht so, dass ich vorher wie ein Hund gelitten habe. das klingt jetzt vielleicht zu negativ, aber der Unterschied ist wirklich, wirklich sehr deutlich spürbar für mich. Ja.
Und Arbeit muss ja auch nicht immer wehtun, ne?
Nein.
Sehr gut. Ja,
also ich gehe wirklich gerne hin. Habe ich auch schon immer. Ich bin auch sehr gerne in die Agentur gegangen. Das war halt in der Teilzeit dann auch so, dann muss man eigentlich mittags quasi den Stift fallen lassen, weil man muss ihn ja auch fallen lassen, wenn man halt die Kinder abholt und halt andere Verpflichtungen hat. Und ja, jetzt hole ich die Kinder später ab, aber es fühlt sich trotzdem so an, dass ich den Stift fallen lassen muss, obwohl ich dann schon 8 Stunden da war. Das ist aber halt auch einfach meine Persönlichkeit. Vielleicht brauche ich das auch, dass mir jemand sagt, okay, jetzt hörst du aber auf zu arbeiten. Ja.
Du hast vorhin erzählt, dass du in Dresden geboren bist.
Mhm.
Und ja, auch relativ früh, ne? Du hast gar nicht so lange dort gelebt. Du warst Kind, als ihr hier
ja.
seid, ne?
Also ich war sogar in Bayern noch im Kindergarten.
Ah, ja.
Ich glaube, ein knappes Jahr.
Also ganz, ganz früh.
Ja.
Denkst du, dass es da irgendwas angelegt ist in dir, von deiner Familie her, was du mit hierher gebracht hast, was dich so sein lässt, wie du bist?
Auf alle Fälle. Also ich habe durch mein Studium der Soziologie auch gelernt, dass einfach der Einfluss der Familie, die Erziehung, das Umfeld, wie sehr das einen prägt. Also ich denke, das werden zum Beispiel Psychologen oder so auch sagen. Ich habe das quasi studiert. Insofern ist es mir umso mehr aufgefallen, wie es bei mir auch ist. Und es ist oft so, dass Leute sagen, ja, du warst ja erst 4 oder so, als die Mauer gefallen ist. Du hast ja gar nichts mehr von der DDR mitbekommen. Und es ist einfach totaler Quark, weil natürlich meine Eltern die haben ihr komplettes Leben, die sind in der DDR geboren und waren komplett so sozialisiert. Natürlich haben die das nicht über Nacht vergessen, nur weil da jemand ein paar Steine zerkloppt hat. Ja, also die kannten ja auch kein anderes Leben. Heißt jetzt nicht, dass wir nach Bayern gezogen sind und die immer noch Angst vor der Stasi hatten. Also das war schon subtiler, ja. Aber so ein gewisses Schmunzeln über den, ich mache jetzt hier mal so in der Luft so Gänsefüßchen, den bösen Kapitalismus. Das ist schon bei uns auch so Familienkultur, muss ich sagen. Genauso wie viele andere Kleinigkeiten, die ich gar nicht so benennen kann. Sicherlich ist das selbstständig sein, nicht jetzt im rechtlichen Sinne, sondern im, wie man sein Leben gestaltet, von Frauen eine Sache, die einfach in der DDR selbst viel selbstverständlicher war. Wodurch ich auch glaube, dass ich mich schon auch hier so ein bisschen abgrenze. Das ist ein Unterschied. Und auch, ich glaube, dass es meiner Mutter auch so geht. Was ich auch merke, viele Sachen kann ich bei mir persönlich nicht sagen, ob das durch die Familie kommt oder vielleicht auch durch die Erziehung im Waldorf-Kontext. Aber so, dass man Dinge jetzt nicht als lästige Arbeit sieht, also Beispiel Fensterputzen, sondern als eine Sache, die man halt macht und die man so auch für sich schön macht. Das kann man ja in gewissem Maße entscheiden, dass man das halt bei einem schönen Wetter macht oder dass man nicht friert oder dass man sich, was weiß ich, eine coole Musik dazu auflegt oder so. Das ist auch ein Thema, wenn es um Gartenarbeit geht. Für mich ist halt klar, ich nenne das auch Gartenarbeit, aber es ist halt quasi eine Tätigkeit, die ich dann mache, wenn ich Lust drauf habe. Und für andere Leute jetzt sich, oh, jetzt muss ich schon wieder Rasen mähen und so.
Es wird ja nicht besser, das Rasenmähen wird ja nicht besser, ja, dadurch, dass ich mich ganz doll darüber beschwere.
Und das ist ein großer Unterschied und den sehe ich jetzt auch in meiner Familie, dass so halt, man kann schon Freude finden am Holzhacken oder ja, oder man macht es vielleicht extra, man sucht sich sozusagen seine Umgebung, ja, eine Wohnung, wo man halt mit Holz heizt und wo andere sagen, Gott, und das Geschlepp und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen mitgekommen. Viele andere Sachen auch, dass man einfach auch das sich aushelfen wesentlich selbstverständlicher ist. Also das vielleicht eine Anekdote von meiner Mutter erzählen darf, als wir umgezogen sind, sind wir in eine Neubausiedlung gezogen, wo dann naturgemäß sehr viele Familien mit kleinen Kindern waren. Und man hat sich halt ausgeholfen, so mal aufpassen oder was, die mal mitessen oder sowas. Und Meine Mutter war höchst verwirrt davon, dass dann die anderen ihr quasi am nächsten Tag irgendwie Pralinen gebracht haben oder so Zeug halt, Merci oder das kennen wir ja so quasi so Dankeschön-Zeug, was sie auch nicht isst und nicht mag und auch völlig unverständlich fand, warum das jetzt, also.
Ach, wir das immer bringen.
Ja, genau, klar. Genau. Und das sind so Sachen, die, die gehen mir schon auch so. Also ich glaube, ach, das gleicht sich aus und wenn nicht, dann halt nicht. Also ist ja auch nicht so schlimm, ist jetzt für mich kein Problem, wenn da mal noch ein Kind mit ist. So, ne? Und das haben wir aber auch hier im Umfeld, dass dann schon auch formuliert wird, ja, ich will dir aber nichts schuldig sein und so. Mhm. Wo ich dann auch mal gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll, weil ich finde das halt auch nicht schlimm. Also ich frage auch selber andere Leute, ob sie mal hier, kannst du mal mitbringen und so. Und ich denke mir, nein sagen können die ja immer noch.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass das viel miteinander zu tun hat. Das bitten können, das ja. Um Hilfe bitten können und ja, und also das annehmen können hat viel mit dem geben können zu tun.
Ja.
Und das bedingt sich gegenseitig dann oft.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Dass diese Einstellung aufs Leben und dieses, naja, wenn ich Fenster putzen muss, dann muss ich das vielleicht nicht als blöde Tätigkeit sehen, sondern ich mache mir damit mein Leben schön und das kann ja auch Spaß machen und ich kann mir da einen schönen Kontext schaffen. Ich sitze hier die ganze Zeit mit Blick auf den Jahreszeitentisch, den Lisa jetzt dieses Mal nicht so gelungen findet, aber das können wir dann im Blog ja alle mal nachgucken, wie es die anders aussahen. Dass so sich die Umgebung schön machen und das Leben schön machen, ist das eine der Sachen, die du machst, um so auf dich aufzupassen? Weil ich finde den Aspekt so schön und ich glaube, da können wir noch viele gute Tipps geben für andere Mamas.
Wir haben, also vorher waren uns das nicht so bewusst, aber seit die Kinder da sind, haben wir festgestellt, dass uns allen einfach Routine gut tut. Also man kann sagen, so langweiliges Leben. Wir machen schon Ausflüge und so, aber das Wegfahren ist jetzt nicht so, das reizt uns jetzt nicht so sehr. Und deswegen ist einfach so, dass man guckt, dass es dass die Wohnung schön ist oder einen Zweck erfüllt im Sinne von bei uns so zum Beispiel Platz zum Spielen, zum Rennen zu haben, ist bei uns schon ein großes Thema. Also wir haben jetzt auch, planen jetzt auch für dieses Jahr noch größere Umräumaktionen, dass wir Zimmer tauschen und so, dass wir es einfach auch zum Beispiel Platz haben, um Bastelsachen auch mal liegen zu lassen, weil es ja, jetzt haben wir nur einen Tisch und wenn dann gegessen wird, muss alles weg, sondern dass man da einfach mal auch ein bisschen sich ausbreiten kann und so, dass wir da mehr Möglichkeiten haben. Das ist eigentlich eher jetzt so ein Pragmatismus als ein Möbelhausleben. Also ja. Unsere Wohnung ist gar nicht stylisch, sondern sie ist halt so, dass wir, du guckst dich um, sie ist halt so, dass wir einen schönen Alltag haben können und auch einen unkomplizierten Alltag. Also das muss ich jetzt mal ein bisschen leise sagen, dass mein Sohn das nicht hört, wenn da mal ein paar Striche an der Wand sind, dann können wir das schon aushalten. Auch wenn wir natürlich sagen müssen, dass nicht an der Wand gemalt wird, ja. Insofern, ja, schauen wir, dass wir es uns einfach angenehm machen hier. Und wir haben ja auch noch einen Garten drauf, also kleinen Vorgarten, so kann man sagen, und da ist ein Gartenschlauch. Und im Sommer besteht eigentlich die Hauptaufgabe darin, Löcher zu graben in der Erde und die mit Wasser aufzufüllen und reinzuspringen. Und dann hat man natürlich den Weg so vom Garten bis zur Badewanne, der ist eigentlich den ganzen Sommer als Schlammspur erkennbar, weil ja, man muss ja die Kinder auch wieder reinigen oder wir tragen sie dann so mit ausgestreckten Armen durch die Wohnung. Was aber auch schwierig ist, wenn man zwei hat, weil wenn man eins trägt, rennt das andere hinterher.
Okay.
Ja, aber das ist dann halt so. Und das ist auch okay. Also wir sind auch oft damit beschäftigt, anderen Eltern, die zu Besuch kommen, die Angst zu nehmen, zu sagen, ja, das darf man auch umschmeißen und das darf man auch mal mit Schuhen hier reinlaufen und so. Das ist schon okay. Weil uns das also auch nerven würde, wenn wir jetzt ständig den Kindern irgendwas verbieten müssen. Also es ist nicht lax, wir sind schon sehr streng. Zum Beispiel die wichtigste Regel, in der Küche wird nichts geschnipst, geworfen oder geschleudert. Na, ist ja gefährlich, wenn das in den Topf fällt. Und es zählt halt für
schöne Regel.
So Luftballons, die, wo man quasi, die man nicht zumacht, die so rumflattern, ja. Genauso wie für Flummibälle und für Fußbälle. Dafür darf man das aber im Wohnzimmer. Und der Fernseher ist halt so all, wenn da mal ein Ball dagegen fliegt, ist der halt nicht hin. So. Mhm. Ja.
Also eine pragmatische Strenge, ein paar Routinen,
ja.
Eine schöne Umgebung, die praktisch und liebevoll zugleich ist.
Mhm.
Das sind, glaube ich, schon gute Dinge, mit denen du auf dich und auf deine Familie aufpasst. Gibt es sonst noch irgendwas, irgendwelche Routinen, wo du die sicherstellst, dass es dir gut geht?
Was wir zum Beispiel kürzlich verändert haben, war normalerweise, also bisher in der Teilzeit war das so, dass ich mittags erst ein Kind abgeholt habe, dann mit dem zum Einkaufen gegangen bin und das zweite Kind abgeholt habe und dann haben wir am Nachmittag was unternommen oder nicht oder wie auch immer. Jetzt ist es so, dass ich aufgrund der Betreuungszeit erst beide Kinder abhole und dann noch zum Einkaufen gehe. Da gehen aber auch alle anderen Leute und mit zwei müden, hungrigen Kindern in einer Schlange stehen mit anderen müden, hungrigen Menschen und dann auch noch dieses Quengelware, nennt man das, an der Kasse so, jedes Mal zu diskutieren, nein, es gibt kein Überraschungsei und so weiter. Habe ich ein paar Wochen gemacht und habe beschlossen, es geht so nicht. Deswegen sind wir jetzt Kunde von diesem Rewe-Lieferdienst.
Ich wollte es gerade sagen, ich bin voll der Fan davon, gerade zu den Feiertagen, das ist so genial.
Ja, genau, stimmt, wir hatten auch schon dazu getwittert. Und das fühlt sich ein bisschen freaking an, wenn man halt, also wir haben zum Beispiel auch keine Putzfrau oder wir haben eigentlich gar nichts. Und jetzt kommt da jemand, also wir haben keinen Getränkelieferdienst, das haben ja manche Leute, Getränkelieferdienst. Und jetzt kommt da jemand, der bringt uns die Einkäufe vor die Tür und es ist also gar fantastisch, muss ich sagen. Ja, das ist vielleicht auch so eine Sache aus meiner Erziehung, dass man sich eigentlich quasi keinen Luxus gönnt. Aber das ist jetzt was, da mache ich mich frei davon, weil die 5 Euro, die die Lieferung kostet, die sind es mir dann auch wert, dass ich nicht jeden Tag, also zahle einmal die 5 Euro für den Wocheneinkauf, anstatt dass ich jeden Tag mich mit den Kindern darum ärgere, weil ich kann mit beiden Kindern auch nicht so viel transportieren, wie ich mir quasi als Wocheneinkauf liefern lasse, so dass ich das Problem tatsächlich jeden Tag habe, wenn ich es selber mache. Und das sind so Sachen, das fällt aber eigentlich auch unter Pragmatismus und auch unter vielleicht auch mal 5 Grade sein lassen, so was jetzt die persönliche Wertvorstellung anbelangt. Ja, und ich mittlerweile würde ich auch sagen, würde ich mich auch mal umgucken nach einer Unterstützung im Haushalt, weil wir machen das alle gerne und mittlerweile ist es auch so, dass wenn mein Sohn mir beim Putzen hilft, dann hilft er wirklich. Also es ist jetzt nicht so, ja, du darfst auch mal mitmachen.
Eigentlich macht er mehr Dreck als sauber.
Ja, genau. Und das hat sich total gewandelt. Aber trotzdem ist es halt so, dass man unsere große Wohnung jetzt, das schafft man einfach nicht am Samstag. Wenn man vielleicht am Sonntag noch was unternimmt oder so. Und es ist zum Beispiel auch so, dass wir sind überhaupt nicht religiös oder so. Aber mein Mann sagt, wir können halt nicht am Sonntag Fenster putzen.
Das geht in Bayern nicht.
Ja.
Das, entschuldige bitte, da muss man sich ein bisschen anpassen. Was sollen die Nachbarn denken?
Genau. Mein Mann ist halt Oberbayern, bei dem ist es alles etwas strenger gewesen in der Kindheit. Insofern, ja, wenn man samstags was vorhat, dann kann man halt Sonntag nicht die Fenster putzen. Und das, die Fenster warten jetzt schon, glaube ich, 2 Monate darauf. Weil wir also, malen da auch hin.
Ich wollte gerade sagen, ich mache jetzt gleich mal ein Foto noch von den Fenstern, weil die so schön bemalt sind. Und also ich bin jetzt ganz froh, dass Lisa das sagt, aber also meine Fenster sehen schlimmer aus und ich habe keine 2 Kinder.
Okay. Ja, ich mache das eigentlich auch gerne. Und dann denke ich für Sonntag so, ja, eigentlich hätte ich jetzt Lust zu, aber okay, dann mache ich es halt nicht.
Ja, und ich meine, mit der Haushaltshilfe, du tauschst eben Zeit mit deinen Kindern dagegen ein. Und
ja,
ganz genauso, wie du es mit dem Einkaufen auch machst. Ne?
Ja.
Zum Abschluss.
Ja.
Was willst du deinen Kindern denn mitgeben, wenn die jetzt groß werden?
Was uns beiden Eltern ein großes Anliegen ist, ist, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Einerseits machen wir das ja mit unseren Kindern so, indem wir zum Beispiel sie nicht gleich behandeln, dass wir sagen, ja, als du so alt warst, durftest du dieses und so, sondern schauen, wie es quasi für die Persönlichkeit und für den Entwicklungsschritt angemessen ist. Was jetzt geht, wenn die älter sind, weiß ich nicht, die sich das dann merken. Andererseits setzen wir das aber auch so um, dass wir hatten luxuriöserweise die Auswahl bei Kindergärten, wo wir unseren Sohn hinschicken. und haben uns dann für den entschieden, wo halt mehr Kinder sind, die kein Deutsch sprechen, mehr Kinder sind, die nicht unsere Hautfarbe haben, mehr Kinder sind, die auch jetzt aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, weil das was ist, was wir auch zeigen wollen. Also wir hatten das eingangs schon, Augsburg ist die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil Deutschlands und dann wollten wir eben nicht in den Kindergarten gehen, wo, das war ein Betriebskindergarten von einer sehr angesehenen Firma, die, wo halt einfach quasi weiße Mittelschichtsleute arbeiten und dementsprechend sind auch nur weiße Mittelschichtskinder. Und das hat sich für uns sehr bewährt. Genauso sprechen wir auch mit unseren Kindern darüber, dass es Familien gibt, wo es halt zwei Mamas gibt oder zwei Papas oder nur eins davon oder so. Ich habe auch jetzt in der Selbstständigkeit lange für den Integrationsfachdienst gearbeitet, wo es einfach um alle Arten von Behinderungen und chronischen Krankheiten geht, die es halt so gibt. Und habe dadurch auch eine hohe Sensibilität für das Thema. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch so einen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Umklapp-Dings da stehen, wo man so Gebärden lernen kann über Gefühle.
Oh, cool.
und das ist auch jetzt ein Rezensionsexemplar für den Blog, dann sprechen wir darüber, dass es gibt halt Leute, die nicht sprechen können oder nicht hören können oder beides oder die meisten können sprechen, aber nicht hören, muss man sagen. Dass wir halt auch einfach üben, wie kann man sowas machen oder nicht mit dem Ziel, oh, da kommt jetzt ein gehörloser Mensch und ich kann meinen Sohn mal vorschicken und der kann dem dann sagen, dass er jetzt gerade traurig ist. Gar nicht, aber das gibt's halt. Und das ist ja auch das Spaßige an Barrierefreiheit, dass es eigentlich allen was bringt. So, dass es für uns auch als Familie ein cooles Gesprächsthema ist oder manchmal eine Hilfe, wenn man wütend ist und zu sagen, stimmt, und so geht das wütend, wenn man die Fäuste so ballt und so, dass die Gebärdensprache bringt das halt auch zum Ausdruck, was ja auch tatsächlich Sache ist sozusagen. Deswegen ist es manchmal auch hilfreich mit den Kindern. Ja, und das zieht sich auch bis zu unseren Arbeitskollegen hin oder so. Da hat halt, der eine hat halt die Persönlichkeiten, der andere die andere. Und dann muss man halt natürlich ein bisschen wissen, wie man damit umgeht. Aber der darf halt so sein, wie er ist. Und manchmal ist es dann schwer, umgekehrt zu sehen, dass andere Leute das nicht so sehen. Also theoretisch ist mir das natürlich klar, ja. Aber für mich ist zum Beispiel Feminismus ein großes Thema, weil es mich einfach total verrückt macht, dass Leute mich nicht so sein lassen, wie ich bin, nur weil ich Brüste habe oder einen Uterus oder wie auch immer, woran man das auch immer festmachen will. Genauso könnte ich mich komplett reinsteigern, wenn jemand den Randstein zupackt, weil ich komme da mit dem Kinderwagen oder mit dem Fahrrad vollgeladen oder mein Sohn mit seinem Laufrad und manchmal ist dann auch einfach gar kein Durchkommen mehr und das ärgert mich, weil der mich nicht so sein lässt, wie ich bin, obwohl ich dem ja nicht zu, ich will einfach nur den Gehsteig benutzen und das ist so aktuell meine Herausforderung, dass ich glaube, ich habe es ganz gut geschafft, Leute so sein zu lassen, wie sie sind, aber wie gehe ich damit um, dass andere Leute mich nicht so sein lassen, wie ich bin.
Und muss ich den, der den Randstein zuparkt, nicht auch so sein lassen, wie er ist, auch wenn er mich da einschränkt?
Ja.
Wo fängt es da an und wo hört es auf? Das finde ich auch spannend.
Das ist jetzt in dem Fall auch wirklich ja gegen das Gesetz, aber du hast natürlich recht, ja. Also, ja.
Es bleibt eine ewige Auseinandersetzung und ich glaube, da wird es deinen Kindern genauso
gehen. Und irgendwie muss man es schaffen, sich nicht den ganzen Tag zu ärgern über Sexismus oder Falschparker. Das sind halt meine Themen, aber es hat ja vielleicht jeder andere.
Das ist eine super Mischung. Sexismus und Falschparker. Das Buch. Ach, herrlich.
Ja.
Also ich fürchte, wir könnten hier noch Stunden weiterreden. Vielleicht machen wir das gleich auch. Ich sag an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Und es ist so schön, wenn man sich bei Twitter jemanden als Menschen so ausmalt und dann kommt man hin und es wird noch besser. Vielen Dank, liebe Lisa.
Das war ein tolles Kompliment, Sarah. Dankeschön.
Das
Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Und zu dieser wie zu jeder anderen Folge gibt es auf eigenstimmig.de einen Blogartikel mit ganz vielen Fotos von der Interviewpartnerin und weiteren Infos und Links. Und wenn dir gefallen hat, was du heute und sonst hier bei Eigenstimmig hörst, dann gibt es auf eigenstimmig.de eine Seite, die nennt sich Unterstützen. Und dort zeigen wir dir ganz viele Möglichkeiten, wie du uns Danke sagen kannst. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann trag dich gerne in unsere Newsletter ein oder folg uns bei Instagram, Facebook oder Twitter. Dort sind wir unter Eigenstimmig zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.